ARD Sounds.
Cyberkriminalität in Deutschland, Angriffe auf Unternehmen und Behörden nehmen weiter zu.
Abzocke bei Konzerttickets, Musiker fordern strengere Regeln.
Und Frauen in der Kommunalpolitik, warum sie immer noch unterrepräsentiert sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, wir sind's wieder, Moritz Zacho und Julia Barth an diesem Mittwoch, den 13. Mai.
Ja, guten Morgen. Ist zwar Mittwoch, aber es ist ja ein gefühlter Freitag, finde ich. Der eine oder andere wird ja den Feiertag morgen dann auch für ein langes Wochenende nutzen. Und da haben wir den Hinweis, testet doch gerne mal die kostenlose App ARD Sounds. Das ist ja die neue Audioplattform der ARD. Da findet ihr uns und natürlich auch alle anderen Podcasts, die wir hier regelmäßig empfehlen.
Heute Morgen sprechen wir zuerst über das Thema Cyberkriminalität, denn das neue Bundeslagebild Cybercrime, so heißt das, zeigt, dass immer mehr deutsche Unternehmen und Verwaltungen Hackerattacken erleben. Vergangenes Jahr haben die Behörden rund 334.000 Fälle erfasst und ich weiß nicht, wie es euch geht, das klingt ja immer so abstrakt und weit weg, aber man ist schneller betroffen, als man so denkt. Eine Firma aus Herford in Nordrhein-Westfalen hat das vor ziemlich genau einem Jahr ziemlich heftig zu spüren bekommen.
Das ist ein Verpackungshersteller und dieses Unternehmen mit 600 Angestellten wurde von Hackern angegriffen. Von heute auf morgen ging da wirklich gar nichts mehr, beschreibt Geschäftsführer Sieghard Schöneberg.
Unsere Produktion hat gestanden, wir konnten nicht liefern und haben dann alles daran gesetzt, mit Unterstützung externer Experten so schnell wie möglich wieder einen Notbetrieb hochzufahren.
Tja, das ist ganz exemplarisch eines von vielen, vor allen Dingen kleinen und mittleren Unternehmen, die zuletzt in Deutschland betroffen waren. Ja, und dann stehst du da und fragst dich, und was jetzt? Der Verpackungshersteller aus Herford, der konnte zum Glück dann noch recht schnell reagieren und die Produktion durch Notfallpläne wieder hochfahren.
Ja, da sollte sich im Zweifel auch jeder andere Unternehmer drum kümmern, bevor es zu spät ist. So empfiehlt das auf jeden Fall Sieghard Schöneberg.
Bereiten Sie sich vor, sprechen Sie mit Experten. Es ist keine Frage, ob man irgendwann Opfer einer entsprechenden Attacke wird. Es ist nur die Frage, wann es soweit ist.
Na, da ist was dran, denn nach den USA und Kanada ist Deutschland auf der Rangliste an Top 3 der weltweiten Angriffsziele. Meistens werden Unternehmen und Stadtverwaltungen mit Ransomware angegriffen.
So, und ich bin jetzt mal der kleine Infokasten. Ransomware. Das ist eine Schadsoftware, die einen Computer oder ein Netzwerk infiziert und es im schlimmsten Fall komplett verschlüsselt. Und solche Ransomware können wir uns alle einfangen. Zum Beispiel kennen wir alle durch Phishing-Mails.
Oh ja, die Phishing-Mails. Ich bekomme hier im WDR von unserer IT regelmäßig so welche zum Test geschickt. Die geben dann vor, zum Beispiel von meinem Telefonanbieter zu sein oder auch vom Betriebsarzt, haben einen Link drin, auf den ich klicken soll. Und wenn ich das dann mache, steht da, das war ein Test und Sie sind leider drauf reingefallen. Ist mir natürlich noch nie passiert.
Natürlich nicht. Ich kenne das auch. Mir ist das natürlich auch schon passiert. Und diese Test-Phishing-Mails finde ich schon sehr sinnvoll, weil ich habe gemerkt, ich bin sensibler geworden und gucke mir jetzt immer noch mal genauer an, wer mir da etwas schickt.
Auf jeden Fall.
Ist dann doch nicht der NDR-Betriebsarzt hier, sondern ist dann doch nur ein Test. Es fühlt sich ja auch einfach richtig doof an, wenn man da drauf reingefallen ist. Ne? Man fühlt sich ertappt. Und im echten Leben ist es dann so, solche echten Hacker-Fälle, die werden dann auch häufig nicht angezeigt, aus Scham auch. Und laut BKA wurden vergangenes Jahr deswegen nur etwas mehr als 1000 Angriffe mit Ransomware angezeigt.
Also Fälle, bei denen Daten abgefischt wurden oder Unternehmen sogar von Hackern erpresst wurden und Lösegeld gefordert wurde, um das System wieder freizugeben. Auf diese Weise wurden schon Krankenhäuser und ganze Kommunalverwaltungen lahmgelegt. Solche größeren Einrichtungen, die ja auch zur kritischen Infrastruktur gehören, also wirklich wichtig sind, damit es hier weitergeht und läuft, sind mittlerweile gesetzlich verpflichtet, sich mit Plänen vor Cyberangriffen zu schützen.
Was ich bei dem Thema auch so gruselig finde, das fasst uns Christoph Hebecker sehr gut zusammen. Der ist von der Staatsanwaltschaft Cybercrime in Köln. Und er ist an dieser Stelle mal total ehrlich.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gerade bei diesen Ransomware-Angriffen es regelmäßig vorkommt, dass wir eben am Ende des Tages zwar technisch nachvollziehen können, was stattgefunden hat, aber eben nicht in der Lage sind, eine konkrete Person für diesen konkreten Angriff verantwortlich zu machen. Und wenn man dann irgendwann feststellt, wir sehen keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze mehr, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das Ermittlungsverfahren einzustellen.
Im besten Fall hat man aber wenigstens mal kein Lösegeld gezahlt. Davon raten die Ermittler auch sowieso ab, um den Tätern nicht zu zeigen, hey, eure Masche läuft. lohnt sich finanziell für euch, denn im Schnitt liegt so ein Lösegeld nämlich bei 500.000 Euro.
Puh. Und weil Deutschland so von Cybercrime betroffen ist und der jährliche Schaden auf mehr als 200 Milliarden Euro geschätzt wird, will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt noch in diesem Monat ein neues Gesetz durchs Kabinett bringen, damit die deutschen Behörden mehr Möglichkeiten haben, um gegen Täter im Ausland vorzugehen. Christoph Hebecker von der Staatsanwaltschaft Cybercrime ist aber skeptisch, ob ihm das dann wirklich dabei hilft, die Täter auch zu ermitteln.
Das hat insbesondere auch damit zu tun, dass wir hier oftmals mit sehr professionell agierenden Tätern konfrontiert sind. Diese Täter gehen oft arbeitsteilig vor und wissen eben auch sehr, sehr genau, was sie tun müssen, um ihre Identität zu schützen, um zu verhindern, dass Strafverfolger sie identifizieren können. Das ist immer ein kleines Katz-und-Maus-Spiel.
Tja, und es wird auch dadurch nicht leichter, dass nicht alle Länder Lust haben, den deutschen Ermittlern dabei zu helfen, Kriminelle im eigenen Land zu identifizieren. Da klappt die internationale Zusammenarbeit mal mehr und mal weniger gut.
Unsere Kurznachrichten.
Die Spitzenpolitiker von CDU, CSU und SPD haben sich gestern Abend zum Koalitionsausschuss im Kanzleramt getroffen. Unter anderem wollten sie darüber sprechen, wie sie uns wegen der hohen Energiepreise weiter entlasten können und über die geplanten Reformen. Nach 6 Stunden war das Treffen beendet. Was dabei rumgekommen ist, wissen wir, Stand heute Morgen 5 Uhr noch nicht. Das soll erst später bekannt gegeben werden.
Krank sein und keine Medikamente bekommen, etwa wegen Lieferproblemen. Die EU will da vorbeugen und hat sich auf neue Regeln geeinigt, damit zumindest die Lieferkette kürzer wird. Pharmaunternehmen, die in der EU produzieren, sollen in Zukunft bevorzugt werden. Knappe Medikamente waren ja zuletzt auch immer mal wieder ein Problem, auch weil bis zu 90% unserer Medikamente in Asien hergestellt werden.
Die EU-Kommission will heute ihre Pläne vorstellen, wie das Buchen von Bahntickets einfacher werden soll. Gerade ist es ja häufig so, dass man sich bei Fahrten über Ländergrenzen die Tickets bei verschiedenen Anbietern zusammenstellen muss, weil zum Beispiel auf bahn.de nur steht, Preisauskunft nicht möglich. Die EU will, dass man alle Verbindungen in einem Schritt buchen kann.
Wenn ihr in letzter Zeit Konzerttickets für eure Lieblingsband gekauft habt oder kaufen wolltet, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Je beliebter ein Sänger, eine Sängerin oder auch ein Comedian ist, desto eher wird das zu einem Spiel um Sekunden.
Ich kenne inzwischen echt einige Leute, die sich einen Wecker stellen für den Zeitpunkt, wenn die Tickets online gehen. Und da ist es fast schon egal, ob das jetzt für die Toten Hosen ist, für Sting, Michael Schulte oder auch Taylor Swift. Oft sind die Konzerte da schon innerhalb von 2 Minuten ausverkauft. Und dann bleibt einem in Anführungszeichen nur noch die Wahl zwischen Konzert verpassen oder für sehr teures Geld von Anbietern kaufen, die die Tickets weiterverkaufen auf dem Zweitmarkt dann.
Da wird ein Konzert oder Event dann auch schnell mal zu einer Luxusveranstaltung, weil einfach viele auch auf den üblichen Verkaufsplattformen einfach ordentlich was draufschlagen beim Ticketpreis. Musiker, Künstler und Konzertveranstalter haben jetzt in einem offenen Brief gefordert, dass die Bundesregierung genau das verbietet. Beim Weiterverkauf also nicht beliebig viel mehr verlangt werden darf, sondern dass das gedeckelt wird.
Wenn ihr gestern schon mit uns in den Tag gestartet seid, dann klingelt da vielleicht was bei euch. Da haben wir das auch schon mal kurz erzählt und wir fanden das Thema so spannend, dass wir heute noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen.
Also die Musiker wollen erreichen, dass diejenigen, die so ein Ticket weiterverkaufen, nicht mehr als 25% des Originalpreises draufschlagen dürfen. So sollen dann einfach auch Wucherpreise verhindert werden. Das kann ja dann auch schnell mal dreistellig werden, ne? Und davon scheinen viele die Nase voll zu haben. Die Liste der Unterzeichner liest sich nämlich wirklich wie das Who is Who der deutschen Musikszene. Da haben unter anderem die Toten Hosen unterschrieben, Nina Chuba, die Ärzte, Johannes Oerding oder auch Ann-Mai Kantereit. Und Christopher Annen eben von dieser Band, der ist auch Co-Vorsitzender des Verbands Pro Musik.
Also was man da sagen muss, ist, dass wir diese Preise festlegen. Unsere Preise, zu denen wir eine Konzerttournee spielen möchten. Und wenn dann Leute einfach den Markt leer kaufen und die dann zu so horrenden Preisen auf den Markt werfen, dann muss das überhaupt nicht sein. In ganz vielen europäischen Ländern, da gibt es klare Regulierungen für genau diese Problematik.
Das hat er gestern im Rundfunk Berlin-Brandenburg gesagt. Und er hatte ein Phänomen angesprochen, das es inzwischen ziemlich häufig gibt. Da wird so ein Konzert im Zweifel ganz gezielt leer gekauft, mittlerweile auch von Bots, um damit Geld zu verdienen. Nur ist das eben Geld, das am Ende nicht bei den Künstlern oder bei den Veranstaltern ankommt. Und deshalb sagen die Unterzeichner des offenen Briefs, das gefährdet die ganze Branche, weil das Geld eben nur in die Taschen der Verkäufer fließt und nicht in die Musik oder in die Löhne der Leute, die zum Beispiel die Bühne aufbauen.
Außerdem kann das natürlich dazu führen, dass die Fans frustriert sind und am Ende weniger Menschen bereit sind, überhaupt noch Karten für ein Konzert zu kaufen. Und da haben wir noch nicht darüber geredet, dass auf solchen Wiederverkaufsplattformen wie Ticketswap, Kleinanzeigen oder Viagogo ja auch eine Menge gefälschte Tickets angeboten werden. Auch dagegen soll die Bundesregierung etwas tun, fordern die Musiker.
Die hat sich tatsächlich auch schon mit dem Thema beschäftigt, hat dazu sogar was im Koalitionsvertrag aufgeschrieben. Da steht nämlich drin, dass sie den Ticket-Zweitmarkt für Sport- und Kulturveranstaltungen stärker regulieren wollen, um uns vor zu hohen Preisen, Intransparenz und auch Betrug zu schützen. Stefanie Hubig von der SPD, unter anderem Ministerin für Verbraucherschutz, sagt, dass sie da auch gerade schon an einem entsprechenden Gesetzentwurf arbeitet.
Ja, und da könnte sich die Ministerin ein bisschen was in anderen Ländern abgucken. Christopher Annen hat ja eben angesprochen, dass es im Ausland schon Regeln gibt. In Großbritannien zum Beispiel ist es verboten, dass mithilfe von Bots automatisiert und massenhaft Tickets gekauft und wiederverkauft werden. Außerdem müssen die Plattformen dort anzeigen, wie hoch der Originalpreis war. Das kann man ja hier auch oft gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Und das hat die Bundesregierung wohl auch auf dem Schirm und will das umsetzen.
Zur Wahrheit gehört allerdings auch in Großbritannien sind trotz der Regeln nicht alle Probleme gelöst. Da gab es vor ein paar Monaten nämlich einen ganz ähnlichen Brief wie jetzt hier bei uns mit der Forderung, zusätzlich Obergrenzen für die Ticketpreise festzulegen.
Schauen wir noch in ein Land, das bei diesem Thema mit die strengsten Regeln hat, und das ist Frankreich. Da dürfen nur Privatleute die Tickets einfach so weiterverkaufen. Gewerbliche Anbieter dürfen das nur mit Genehmigung vom Veranstalter. Und auch das fordern die Musiker im offenen Brief hier in Deutschland.
2026 wird ja immer als das Superwahljahr bezeichnet. Das liegt daran, dass allein in 5 Ländern Landtagswahlen sind oder waren. Und dazu kommen noch Wahlen eine Ebene drunter. In Bayern zum Beispiel wurden im März Bürgermeister und Landräte neu gewählt. Und zum 1. Mai haben die jetzt ihren Job angefangen.
Ja, ist jetzt 12 Tage her, ne? Soweit so unspektakulär. Und wir sprechen heute aber darüber, weil die allerwenigsten neuen Chefs der Städte und Landkreise Frauen sind. Deswegen geht es jetzt darum, warum das so ist und was versucht wird, um mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern.
Erstmal zu den Zahlen. In den Kreisen in Bayern gab es 71 neue Jobs als Landrat zu vergeben. Gerade mal 6 davon gingen an eine Frau. Die Quote der Bürgermeisterinnen liegt bei etwa 10%. Also da ist echt noch Luft nach oben. Bayern liegt damit auch unter dem bundesweiten Schnitt. Auch wenn man sagen muss, auch in anderen Teilen Deutschland gibt es deutlich weniger Frauen als Männer in der Kommunalpolitik. Das ist also nicht nur in Bayern ein Problem.
Kommen wir mal zu den möglichen Gründen. Ein Hindernis ist immer noch, dass Frauen weiterhin den Großteil der Familien- und Sorgearbeit machen. Unsere Sitzungen im Gemeinderat zum Beispiel, die sind oft sehr familienunfreundlich, weil die auch häufig dann mal bis zum späten Abend gehen. Außerdem ist die Politik gerade auf kommunaler Ebene über Jahre und Jahrzehnte sehr von Männern dominiert. Die haben sich da auch einfach echt Kontakte aufgebaut. Frauen sind da nicht so gut vernetzt und das macht es dann für sie auch deutlich schwieriger, sich politisch zu engagieren und unter Fuß zu fassen.
Andrea Jochner-Weiß ist eine, die das geschafft hat. Sie ist in der CSU und war 12 Jahre lang die erste Landrätin im Kreis Weilheim-Schongau in Oberbayern. Jetzt geht sie in Rente und feuert andere Frauen regelrecht an.
Frauen wählt Frauen und Frauen lasst euch wählen. Habt keine Angst, hinterfragt euch nichts. Bitte nicht, ihr seid genauso gut wie Männer. Wir fangen die Probleme vielleicht ein bisschen anders. Oh.
Also die Andrea Jochner-Weiß, die macht den Frauen wirklich richtig Mut und sagt, lasst euch doch einfach mal wählen. Man soll da jetzt keine Angst haben. Ne? Das finde ich super, dass sie die da so ermutigt. Und sie sagt nämlich auch, dass sie es nie bereut hat, den Job zu machen, auch wenn sie immer das Gefühl hatte, viel stärker beobachtet zu werden als ihre männlichen Kollegen. Und zum Teil musste sie auch Anfeindungen ertragen, zum Beispiel in der Corona-Pandemie.
Jochner-Weiß, lassen Sie alle Geschäfte in unserem Landkreis ohne Test und Termin öffnen. Sie widerliche, blöde, dreckige Schlampe.
Na, danke für diesen qualifizierten Kommentar.
Damit sich Frauen von sowas nicht verschrecken lassen und um Frauen generell dabei zu unterstützen, sich politisch zu etablieren, gibt es jetzt sogar Kurse, die sich speziell an Kommunalpolitikerinnen richten. Da geht es darum, sich auszutauschen, selbstbewusster zu werden, sich nicht von seinen politischen Zielen abbringen zu lassen und sich eben auch mit anderen Frauen zu vernetzen.
Solche Seminare gibt es auch anderswo in Deutschland. Meistens sind alle, die da mitmachen, politisch aktiv. Einige sind ganz neu im Amt, andere haben schon Jahre Erfahrung. Und eine davon ist Michaela Tremmel von der SPD. Sie ist seit 12 Jahren im Gemeinderat in Püchersreuth. Sie hat 4 Kinder und sie ist nach der Kommunalwahl jetzt ganz frisch im Job als erste Bürgermeisterin in ihrer Gemeinde. Und sie macht diesen Kurs.
Weil ich wusste, das sind Gleichgesinnte. Also das sind ausschließlich Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren und die wahrscheinlich die gleichen Probleme oder Sorgen Sorgen oder Ideen habt.
Das würde wahrscheinlich auch die Grünen-Politikerin Verena Regner so unterschreiben. Auch sie macht bei dem Kurs mit.
Manchmal, wenn man Nachrichten schaut, fühlt man sich so ein bisschen hilflos. Aber in dem Moment, wo ich selber in Politik gehe und da was vor Ort, eine kleine Sache, fühle ich mich selbstwirksam. Und das ist das Gegenteil von Hilflosigkeit. Und das gibt mir einfach auch ein gutes Gefühl. Und außerdem brauchen wir sowieso mehr Frauen in der Politik. Das ist ganz wichtig.
So, finde ich nämlich auch. Wir Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Da sollten auch mehr von uns darüber mitentscheiden, wo es politisch lang geht.
Und mit diesem Appell entlassen wir euch ins für euch hoffentlich lange Wochenende. Morgen machen wir auch einen Tag Pause, aber am Freitag bringen Julia und ich euch dann wieder auf den neuesten Nachrichtenstand, versprochen.
Bis Freitag. Tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.